Extra 3. Bosettis Woche.
Kann ich heute Abend zu dir kommen?
Klar, ich habe nichts Großes geplant. Nur eine Riesenparty mit allen Barbies, einer einstudierten Choreo und dem passenden Song. Komm doch vorbei.
Nix Party. Die Sommerpause ist vorbei. Ich muss erst mal gucken, ob ich das noch kann mit dem Reden. Ich habe jetzt 2 Monate lang geschwiegen. Aber hiermit melden wir uns zurück mit Bosettis Woche, dem Extra 3 Podcast. Mein Name ist Sarah Bosetti und ab sofort wird wieder an jedem Freitag die politische und gesellschaftliche Woche besprochen. Bevor es heute losgeht, muss ich noch eine kurze Durchsage machen. Wir haben nämlich eine kleine Umfrage erstellt, um von euch zu erfahren, was ihr an diesem Podcast mehr mögt und was weniger, was euch wichtig ist und was euch im tiefsten Inneren bewegt. Nein, letzteres interessiert mich natürlich auch brennend, steht aber nicht in der Umfrage drin. Aber nehmt da teil, ihr findet den Link in den Shownotes. Wenn ihr uns also ein bisschen Feedback geben wollt, dann tut das gerne. Ich sitze hier natürlich mal wieder, nicht alleine, sondern mit einer Frau, die einfach schon Bewegungen macht und sich ganz doll dafür schämt. Sie ist in, glaube ich, ungefähr 100 Fernsehformaten schon aufgetreten und hat ungefähr 200 Preise dafür bekommen. Doch, ich habe deinen Wikipedia-Artikel gelesen.
Das ist alles Lüge.
Ja, das ist aber eine schöne Lüge. Es ist eine schöne Lüge. Cordula Stratmann ist heute da. Hi.
Hallo, liebe alle.
Ja, und wir müssen 2 Sachen vorher sagen, haben wir gerade beschlossen. Erstens, wir machen Sport während des Podcasts, ja. Deswegen wird der Ton so mittel werden.
Ja, genau.
Und wir werden ein bisschen außer Atem sein.
Wir sind die ganze Zeit in Bewegung.
Ja, und zweitens, wir haben gerade, während die Technik hier eingerichtet wurde, ich weiß nicht genau, wie wir da hingekommen sind, aber es wurde, glaube ich, der Beschluss gefasst, dass ich am Ende der Folge kurze Haare habe.
Na, dass ich mit dir am Ende der Folge zu meinem Friseur gehe. Weil ich kann dir jetzt nicht in der Folge die Haare schneiden. Ich traue mir eine Menge zu. Auch das würde ich einfach mal ausprobieren. Aber da weiß ich nicht, ob du hinterher dich freust oder nicht. Also mir würde reichen, wir entscheiden während des Podcasts. Am Ende entscheidest du, ja, hey, finde ich cool, ich mach's mal an, ich schneide die mal ab.
Also, dass du entscheidest jetzt, dass ich am Ende des Podcasts entscheide, dass ich die abschneide. Okay.
Ne, ich würde das gerne entscheiden können, mach mir da aber nichts vor. Also, ich glaube, dass am Ende wirst du das selber.
Ja.
Da hast du deinen eigenen Kopf, Sarah, das glaube ich.
Mit langen Haaren.
Ja.
Die ich ein ganz kleines bisschen mag auch. Wir gucken mal.
Ich habe überhaupt gar nichts dagegen. Das kommt dir jetzt falsch an. Nee, ja. Aber ich bin ja natürlich Kurzhaarvertreterin. Und ich frage mich bei allen, die ich nur mit langen Haaren kenne, das würde ich gerne einmal sehen, wenn die eine richtig coole, schöne Kurzhaarfrisur hätte. Das ist so eine Manie von mir.
Ja, ich hatte einmal, als ich in der Anstalt war, über die wir eben auch kurz quasi während des Technikchecks gesprochen haben, als ich in der Anstalt war, hatte ich so eine Perücke an mit kurzen Haaren als Donald Trump.
Und nee, das
ich
ist
muss
nicht
zugeben,
die Lösung.
Doch, ich muss Sarah. Zugeben, ich sah extrem gut aus als Donald Trump.
Der das sieht aber auch richtig geil aus. Das liegt ja am Vorbild. Es liegt einfach an Donald. Hallo? Der sieht ja wohl richtig stark aus.
Aber wir haben auch gewisse Ähnlichkeiten, muss man sagen. Also da musste man nicht mehr viel machen. Ne? Da war es halt,
Nein, wir können festhalten, du siehst ähnlich mega aus wie Donald Trump.
So, das war der Podcast für heute.
Oh Gott, wo sind wir denn? Das ist ja ein Parforce-Ritt hier.
Ja, wir wollten über Politik reden. Wir wollten über Politik reden.
Oh nee, ich möchte gar nicht mehr.
Ja, aber es ist viel passiert.
Ich zögere das hinaus. Ich kann das alles nicht mehr. Ich weiß nicht,
aber wir sind doch zum Arbeiten hier. Außerdem ist viel passiert. Es ist jetzt gerade in diesem Moment, es ist ja... bei euch ist ja eine andere Zeit als bei uns. Bei uns ist es noch Freitagmittag, es ist jetzt genau 11.33 Uhr. Und ich glaube, ungefähr in diesem Moment wird möglicherweise dieses Heizungsgesetz beschlossen. Vielleicht aber auch nicht, wenn die FDP schlechte Laune hat. Oder Olaf Scholz. Deutschland wird ja jetzt von einem Piraten regiert. Und ich bin wirklich kein Modeass, aber er hat so ein bisschen seinen Look gefunden mit dieser Augenklappe, oder? Hast du die Augenklappe gesehen?
Ja, natürlich habe ich die Augenklappe gesehen. Aber ehrlich, ich bin mittlerweile fast völlig abgekoppelt. Ich kann mich doch auch nicht über Olaf Scholz und seine Augenklappe unterhalten. Ich weiß gar nicht, ich bin dann immer ganz schnell raus und denke, ja, und Frau Merkel hatte diese Frisur und hat eine Kette getragen. Und der Olaf Scholz ist immer so langsam und... Oh, ich weiß nicht mehr. Ich habe Olaf Scholz auch bei einer Veranstaltung mal persönlich kennengelernt. Ich habe diese Veranstaltung, ich habe ihr beigewohnt. Ich habe einen sprechfähigen, besonnenen, beim Reden denkenden, erwachsenen Mann getroffen und habe gedacht, ja, Leute, das hat mir bis jetzt noch gar keiner gesagt, dass es den Olaf Scholz in so gibt.
Ich meine, das mit der Augenklappe, ist er hat ja selber, er hat ein Bild gepostet, ne, und gesagt, ja, ich bin gespannt auf die Memes und ja, es ist Gold und es ist schön.
Es ist wirklich sehr lustig, natürlich.
Aber es ist auf eine schöne Art lustig, finde ich, weil alle Witze so liebevoll sind. Also ich verfolge ja gar
das
nicht
ja gar
gehässig,
nicht, okay. Ne? Ah, das ist schön.
So, ja. Deswegen, das finde ich tatsächlich die große Qualität an diesem Umstand. Das tut mir total leid, dass er gefallen ist und sich wehgetan hat. So, das ist, aber darüber machen sich die Leute, soweit ich es mitbekommen habe, ausnahmsweise auch gar nicht lustig, ne? Also es ist nicht so viel Schadenfreude, ja, haha, sondern es ist einfach, es sieht halt, wer sieht aus wie ein Pirat
wirklich,
und das ist
ja
cool.
Er sieht auch
und dann machen
sehr witzig aus, weil er ist halt auch ein kleiner Mann und so weiter. Na klar.
Den Zusammenhang habe ich irgendwie gar nicht, aber es ist, Olaf Scholz ist jemand, bei dem man normalerweise glücklicherweise gar nicht übers Aussehen spricht, ne? Weil der so
ja, da was soll also man da groß
der,
sagen?
Nein, das ist, auf welcher Basis möchtest du ihn beleidigen, ja, aber er ist eben auch nicht jetzt so dieser geschniegelte Schönling oder so, ja, also es ist einfach nicht so interessant. Und plötzlich hat er diese Augenklappe und das finde ich ganz schön, dass, weil dann auch Twitter, das ja im Grunde, das heißt ja nicht mal mehr Twitter und eigentlich tot ist, weil es komplett von Hass zerfressen ist. Und dann lebt es wieder noch so ein bisschen auf, wo alle ihm mal einen Papagei auf die Schulter photoshoppen. Und das ist schon irgendwie toll. Aber ansonsten habe ich gegen die Kommunikationsskills von Olaf Scholz gar nicht so viel wie andere Leute. Also ich finde es auch schwierig, ihm zu folgen, weil er mir so ein bisschen zu dröge ist beim Sprechen. Das habe ich schon. Aber ansonsten bin ich großer Fan dieses Nüchternen, das ist es gar nicht. Also wenn der jetzt moralisch total integer wäre, so, ne, dann wäre es völlig okay. Das wäre gar nicht so meine Kritik an Olaf Scholz.
Also ich lege, glaube ich, großen Wert auf PolitikerInnen, die, egal wie sie aussehen, interessiert mich wirklich gar nicht, weil sie ja eben nicht als Model ihr Geld verdienen. Und die sollen einfach sich klug zusammensetzen und sagen, so Leute, wir haben Riesenprobleme, wie wollen wir sie denn jetzt lösen? Und jetzt alle mal scharf nachgedacht und weg von jeder Hysterie und jedem Getue und so. Das wäre mir sehr recht, wenn das auch mehr gewertschätzt würde. Dass Leute nicht unbedingt Showleute sind, sondern dieses Land regieren, das ist in meinen Augen eine komplett andere Aufgabe.
Ich finde, mit diesem Wunsch beschreibst du eigentlich den Mann, über den ich jetzt kurz sprechen möchte, muss eigentlich ganz gut, denn es ist leider so, wir müssen zu dieser Rubrik kommen.
Gewinner der Woche.
Und es ist leider so, der Gewinner der Woche ist dieser Mann.
Das bin nicht ich.
Ah, nein.
Das ist nicht Hubert Aiwanger.
Doch, Hubert, das bist du. Also, Flugblatt-Affäre, ich glaube, ich muss sie nicht mehr groß erklären. Hubert Aiwanger hat in seiner Jugend ein Holocaust-verharmlosendes, ekelhaftes Flugblatt nicht geschrieben, entschuldigt sich aber trotzdem für irgendwas, wofür weiß er selbst nicht so recht, denn er erinnert sich im Grunde an gar nichts mehr, außer daran, dass das Ganze ein einschneidendes Erlebnis war, das wichtige gedankliche Prozesse bei ihm angestoßen hat. Keine Ahnung, wie diese beiden Dinge zusammengehen. Und wie sich das in Deutschland, dem Land der Täter, mit seiner historischen Verantwortung gehört, hat die Partei von Hubert Aiwanger, die Freien Wähler, nach der Geschichte, nach dieser ganzen Geschichte, ein Umfragehoch. Und Markus Söder lässt seinen Vize im Amt und Friedrich Merz findet das einen bravourösen Umgang mit der Geschichte. Und wir machen ja keine richtigen Vorgespräche für diesen Podcast, weil ich immer denke, wenn wir es vorher besprechen, dann, ne? dann können wir es im Podcast nicht mehr besprechen. Ich habe dir nur eine Mail geschrieben und gesagt, hey, ich glaube, wir sollten vielleicht über Aiwanger sprechen und du hast was gesagt?
Natürlich möchte ich nicht über Aiwanger sprechen.
Was ich irgendwie gut finde,
dass ich das nicht möchte. Ah, Sarah. Also, an diesem Aiwanger hängt ja das noch viel größere Problem, dass es gibt einzelne Aiwangers, damit käme ja ein Kollektiv zurecht, aber das ganze Kollektiv ist ja mittlerweile richtig geisteskrank. Das macht mich wirklich, mir fällt bald nichts mehr ein zu Menschen. Mir fällt echt nichts mehr ein. Ich kann das nicht in Zusammenhänge mehr setzen, warum jemand, der ausschließlich wirklich sich ekelerregend äußert, sich ekelerregend gebärdet, scheinbar keinen Anstand hat. Also ich gucke das an und muss mich ja wegwenden. Und stattdessen gehen Umfragewerte in die Höhe. Frag mich nicht nach sowas. Dann sind wir wirklich am Ende. Also dann hat sich wirklich Unkultur durchgesetzt bei uns Menschen. Und ziehe ich tatsächlich aufs Land. Das ist ganz neu bei mir. Ich habe mich immer in alles voll reingeschmissen und so weiter. Und mittlerweile lese ich morgens die Süddeutsche, die wir abonniert haben. Und heute ist sie ja auch wieder Seite 3 und sonst wo, Aiwanger. Ich gucke mir das an und denke, boah, ich kann nicht mehr. Hilfe, ich kann nicht mehr.
Ich kann das erschreckend gut nachfühlen. Du hast Sozialarbeit studiert.
Ja.
Du hast als Familientherapeutin gearbeitet.
Tue ich wieder und tust noch du wieder und mit Leidenschaft, ja.
Noch, das heißt, du hast das die ganze Zeit durchgemacht?
Ich habe immer irgendwelche Prozesse auch begleitet, aber nee, ich habe das sehr, sehr ausgesetzt, aber ich habe nie ganz Abschied genommen von dieser Welt. Und seit 5 Jahren habe ich meine eigene Praxis und arbeite in der sehr gerne.
Ich finde das so spannend. Also es ist nicht so, als würde ich gerade das Thema wechseln. Im Gegenteil, ich finde das einen interessanten Aspekt, weil du mit der Arbeit, die du gerade beschreibst, ja einen komplett anderen Zugang zu Menschen hast,
ja,
als wir jetzt mit dieser Art.
Ja.
Ne? Also ich bin ja auch manchmal, ich tue mich ja auch manchmal ein bisschen schwer damit, nicht zu verzweifeln an den Menschen. Und ich glaube, es liegt so ein bisschen daran, dass ich mich ihnen in meiner Arbeit zumindest, privat natürlich auch anders, aber in meiner Arbeit ja immer so politisch nähere.
Also ja, das ist Wahnsinn. Also ich habe wirklich großen Respekt vor dem, was du tust, wie du es tust. Weil ich habe jetzt im Vorfeld unseres Gespräches hier, habe ich überlegt, die Stimmung, in der ich im Moment bin, die ist wirklich zunehmend misanthrop. Und ich weiß gar nicht, wie soll ich mich mit Sarah unterhalten? Ich kann nicht einen ganzen Podcast, eine ganze Folge lang sagen, furchtbar. Ich fange an, mich vor Menschen zu ekeln. Ich finde, unsere Spezies irgendwie statt Weiterentwicklung gibt es sehr schlimme Rückschläge in unserer geistigen Gesundheit. Und das macht mir richtig Sorge und punktuell Angst. Und dann habe ich gedacht, nee, das ist so ein Abkotzen von mir. Und wenn ich dann weiter ins Nachdenken gerate, zu dem ich mich immer zwinge, weil dabei will ich nicht stehen bleiben, dann komme ich tatsächlich dazu, dass ich es tröstlich finde, dass ich diese Arbeit in meiner Praxis tun kann, weil ich dort immer auf Menschen treffe, die Entscheidung getroffen haben, ohne zu wissen, wie geht das jetzt weiter, aber die haben die Entscheidung getroffen, ich empfinde etwas als sehr krisenhaft, weiß nicht mehr weiter und jetzt will ich mich in Bewegung setzen. Mhm. Und Teil so eines Prozesses zu sein, ist für mich absolut beglückend. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann meinen KlientInnen überhaupt nicht dankbar genug sein, dass sie mich teilhaben lassen an einem positiven Weiterentwicklungsprozess, weil mich das tatsächlich besser ausstattet, wenn ich in dieser Welt stehe und denke, Menschen sind wirklich, ich glaube, wir Menschen sind scheiße von unseren Reflexen her und von dem, was wir eigentlich sind, wenn wir uns nicht zwingen, uns weiterzuentwickeln, sind wir scheiße. Und das kann ich immer wieder abbremsen, wenn ich, das meine ich jetzt überhaupt nicht als Honigschmiererei oder wie heißt das, Leuten wie dir zuhöre, weil du besonnen und immer mit einer Heiterkeit auf etwas drauf schaust und dazu forderst du dich immer auf und du hältst es ein. Das finde ich super. Und eben meine KlientInnen, bei denen ich dann tatsächlich beim Ärmel hochkrempeln, werde ich total zuversichtlich.
Ja.
Und ich glaube dann an die Energie und an alles, es geht nach vorne, woanders geht es nicht hin. Es ist egal, immer weiter, immer weiter.
Mhm. Aber das ist genau das, was ich meine. Deswegen habe ich den Beruf von dir angesprochen, weil ich beneide dich fast ein bisschen um diesen Ausgleich, also dieses... Ich begegne natürlich privat Menschen und glücklicherweise sind da viele wirklich sehr gute Menschen bei. Ja. So, ne? Das hilft schon auch. Ne? Aber du hast quasi auf beruflicher Ebene irgendwie so beide einfach zwei Wege, um Menschen zu begegnen.
Ja.
Und der eine, der ist mit Sicherheit, also ich will in keinster Weise sagen, dass deine Arbeit da irgendwie leicht wäre, aber darum geht es ja auch gar nicht, ne? Dass sie einfach sein muss.
Sie sondern, ist gut.
Sie ist konstruktiv. Ja. Und ja. Du begegnest dann ja auch Menschen, die einfach ein Problembewusstsein haben
ja.
und das zumindest zum Teil bei sich selbst suchen.
Und weißt du, was auch ganz relevant ist, das wird mir in den letzten Monaten ganz extrem klar. Im Moment haben wir in unserem Land ja so eine Psychologie des, ich erkläre mich zum Opfer und damit bekomme ich ja überall recht. Also das ist so ein richtiger Außennocker. Damit kriege ich dich sofort sonst wohin gejagt, indem ich die ganze Zeit immer weiter behaupte, ich bin Opfer. Und ich kann in meiner Praxis ganz konzentriert mit den Leuten daran arbeiten, das ist keine Definition eines Menschen. Das ist noch nicht mal eine Haltung. Das ist überhaupt nichts. Das ist ein Ereignis. Du wirst Opfer durch ein Ereignis. Das kann sehr dramatisch sein und dich auch schwer traumatisieren. Und danach entscheidest du, ob du dich darüber definierst, ob das deine Identifikation wird oder ob du sagst, das ist ein Ereignis in meinem Leben, das ich bewältigen will und mit dem ich umgehen will und aus dem heraus ich mich weiterentwickeln will. Und es gelingt in den meisten Fällen, weil die Leute wollen ihr Leben leben, die wollen das nicht erleiden.
Aber das setzt natürlich erstmal voraus, dass die Menschen tatsächlich Opfer sind. Also es gibt ja auch gerade Menschen, die Opfer von etwas geworden sind und diesen Begriff Opfer ablehnen, weil sie eben nicht sich darüber definieren wollen,
ja.
diejenigen zu sein, sondern ich weiß es nicht, du weißt es wahrscheinlich besser als ich, was es da für Alternativbegriffe gibt. Es gibt doch auch diese Survivor, ne, Überlebende oder so, also Leute, die irgendwas Traumatisierendes erlebt haben.
Es ist ganz wichtig.
Oder Erlebende, glaube ich sogar auch, ich bin da nicht so drin, aber also da jedenfalls Menschen, denen tatsächlich etwas Schlimmes passiert ist und die versuchen da rauszukommen. Und ich habe, wie du auch sagst, ich habe im politischen Diskurs eher das Gefühl, dass das gerne mal das Opfersein als Mittel zum Zweck einfach nur dient. Da ist gar nichts passiert. Und
ja, das ist ja das Ekelhafte, was jetzt bei Aiwanger ist.
Ich wollte sagen, zu sehr über ihn sprechen zu wollen. Das ist halt genau das, was er macht. Und was mich dann mal interessieren würde, ist, also er sagt ja, es wird eine Kampagne gegen ihn gefahren, er soll politisch und persönlich vernichtet werden. Was für eine Wortwahl auch schon wieder, was für eine Dramatik.
Ja, ja.
Völlig bar jeder Erkenntnis, dass das vielleicht wirklich, also dass einfach die Sache an sich krass ist. Da geht es ja erstmal gar nicht darum, ob er oder sein Bruder und wie viele Flugblätter bei ihm gefunden wurden und so. Darum geht es ja gar nicht. Es geht ja erstmal nur um ein Anerkennen dessen, wie krass das ist, was in diesem Flugblatt drin stand und dass er damit umgehen muss.
Darauf gibt es eine Reaktion, das ist Ekel.
Ja.
Und darauf gibt es nicht, da gibt es auch, das kannst du ja noch nicht mal erklären. Ah ja, hoppsa, ja ui, waren wir crazy drauf. Nein, das ist immer schon ekelhaft. Und sogar ein Jugendlicher, der so etwas formuliert, der hat etwas ganz Ekelhaftes in sich. Ja, da kann man sich noch drum kümmern. Bei Jugendlichen hat man noch große Chancen, dass man, wenn man ihnen gut begegnet, die haben ja sehr viel Potenzial, sich gut zu entwickeln. Sie haben ja leider so wenig gute Vorbilder.
Ja, ich meine, ich bin wirklich dagegen, jemanden für Dinge sein Leben lang zu verurteilen, die er mit 17 gemacht
hat.
Ja,
das ist richtig.
Also so, wenn es das alleine wäre, wenn er seitdem in irgendeiner Form geglänzt hätte.
Wenn er seitdem aufgefallen wäre durch große Distanzierung solchen Gedankenguts, genau.
Genau, oder wenn er wenigstens jetzt irgendwie sich einfach mal hingestellt hätte, gesagt hätte, hör zu Leute, ich verstehe den Aufschrei. Der Aufschrei ist berechtigt.
Ja.
Und ich teile diesen Aufschrei. Folgendes ist passiert. Aus folgenden Gründen habe ich mein Bruder war es. Ich habe es aus den Gründen habe ich ihn gedeckt. Aus den Gründen habe ich es nicht erzählt. Ich weiß nicht. Ne?
Schäme mich.
Genau.
Ich schäme mich zutiefst. Und es gibt ja noch ein Missverständnis. Wir können uns nicht entschuldigen. Wir müssen um Entschuldigung bitten. Ich kann nicht Scheiße bauen und danach entschuldige ich mich. Natürlich entschuldige ich mich. Ich erkläre was und sage, damit habe ich mir meine Schuld genommen.
Ja.
Ich entschuldige mich. Cool. Das geht nicht. Du musst die anderen darum bitten, könnt ihr mich bitte entschuldigen?
Ja.
Und darauf hoffen, dass die sagen, dass die so groß sind zu sagen, ja, okay, du Idiot. Alles klar, leb weiter.
Ja, seine Entschuldigung ist ja auch gar nicht angenommen worden. Ne? Aber darüber hinaus ist es ja auch noch so, dass er im selben Atemzug sich selbst als Opfer dargestellt hat. Mhm. Also die ganze Geschichte geht ihm nur um sich selbst. Ich bin, also ja, war schon irgendwie doof, obwohl ich ja gar nichts gemacht habe. Aber hey, sorry Leute, aber jetzt. Und aber ich, wer soll hier ja vernichtet werden? Um mich geht es, um mich geht es. Und was mich wirklich interessieren würde, wäre, warum funktioniert das bei ihm und warum funktioniert das bei Robert Habeck nicht? Oder andersrum, also das gegen Robert Habeck, man mag zu seiner Politik und zu ihm als Person stehen, wie man möchte, aber dass gegen ihn von der Springerpresse eine mediale Kampagne gefahren wurde und wird, ist ja nun wirklich nicht zu leugnen. Ja, es ist also, man muss sich einfach nur die Bildschlagzeilen der letzten Monate, des letzten Jahres anschauen. Das ist, das, also, ich glaube, da könnten nicht mal Leute von der Bild das leugnen, ohne einen Lachkrampf zu kriegen währenddessen. Mhm. So. Das ist halt total offensichtlich und es ist auch so plump und so klar, dass man irgendwie denken würde, es ist doch total durchschaubar. Also, ne? Und es funktioniert, aber es funktioniert trotzdem. Ja. Und sobald er auch nur in einem Nebensatz erwähnt, Leute, so darf die Debatte nicht ausufern, so darf es nicht werden, egal wie sehr wir in der Sache streiten, wird er eben auch wieder dargestellt als, ah, jetzt kommt er mit der Opferrolle. Mhm. Hubert Aiwanger stellt sich hin und sagt, ich soll vernichtet werden und seine Partei kriegt eine Umfrage hoch. Ich habe eine Theorie dazu, warum das funktioniert, aber ich würde gerne deine
hören. Mich wissen. Ja, ich bin, was den Punkt angeht, bin ich im Moment wirklich richtig im Arsch. Also es gibt einzelne Figuren, die sind wirklich ekelerregend. Das gab es schon immer, da ist sehr viel schiefgelaufen, die müssen wir irgendwie ertragen. Wie weit sind wir gekommen, dass wir uns nicht mehrheitlich und entschieden mit Ekel abwenden, dass so jemand sich nicht automatisch damit isoliert, dass ein Aiwanger sich mit seinem Verhalten nicht automatisch isoliert, weil unsere menschlichen Reaktionen und eben nicht unmenschlichen, sondern unsere menschlichen Reaktionen so funktionieren, dass wir sagen, boah, das ist wirklich, das schaudert mich. So eine Selbstgefälligkeit, ich finde schon gar keine Worte mehr dafür, obwohl ich da schon mehrfach drüber gesprochen habe. Wieso wenden wir uns nicht angewidert ab, sondern jetzt gibt's auf der Seite eine Umfrage hoch? Und warum kann man mit Klugheit und Besonnenheit die Mehrheit nicht mehr erreichen? Es stimmen viele Dinge, die ich immer für richtig gehalten habe, funktionieren so nicht mehr. Und ich denke gerne immer wieder neu. Ich werde gerne gezwungen, komm, nimm mal Abschied von dem, was du da gedacht hast und veränder mal dein Denken. Das finde ich alles super. Aber warum denn zu Ungunsten von einem konstruktiven Miteinander? Warum soll ich mich verändern Richtung, jetzt sind wir halt alle, wir werden alle scheiße. Das geht nicht. Das kann nicht sein.
Also meine Theorie,
deine Theorie. Bitte hilf mir mit deiner Theorie, Sarah.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die so hoffnungsstiftend ist. Aber okay. Meine Theorie bei diesen beiden Menschen, bei diesen beiden Politikern ist, dass der eine für Bequemlichkeit steht und der andere für Unbequemlichkeit letztlich.
Ja.
Und der für Bequemlichkeit steht, Hubert Aiwanger, ich sag's nur dazu, falls ihr irgendwie denkt.
Falls ihr später reingeschaltet habt.
Ja,
Leute.
Falls ihr irgendwie denkt.
Wenn ich jetzt erst zuschaltet, es geht um H.A.
Ja. Nee, falls ihr irgendwie denkt, dass jetzt, dass ich Robert Habeck als bequem betrachten möchte. Nein, aber Hubert Aiwanger, der Bequeme, sagen wir mal, ne, der den Leuten irgendwie in erster Linie vermittelt, ja, in Bayern ist es alles so, wie es ist, bleibt wie es ist. Wir sind die Besten, die da in Berlin, die da oben sind die Schlimmen und die Ausländer auch ein bisschen und überhaupt, ne? So, das ist ja ein Bett, auf dem man sich ausruhen kann, weil es so eine einfache Möglichkeit ist, alle Probleme auch auszulagern, weil was immer in deinem.
Verweigerung.
Genau.
Es ist eine Verweigerungshaltung allem, was mich fordert.
Genau, allem, was, genau. Ja. Und alles, was irgendwie nicht so gut läuft in deinem Leben, kannst du sagen, es sind die da oben in Berlin und die da unten, das sind die Ausländer. Die beiden Pole sind irgendwie schuld an allem. Das habe ich jetzt ein bisschen, sagen wir mal, zusammengefasst oder vereinfacht, aber das ist das, wofür er steht. Und wenn dann sowas rauskommt, dass das aufbricht, dann fordert das die Leute natürlich. Mhm. Ne? Dann sagt es, okay, wir müssen jetzt diesen Mann, der uns das alles verspricht, müssen wir hinterfragen. Das wollen wir ja gar nicht, weil wir wollen ja Bequemlichkeit. Und dann ist natürlich sowas wie, das war doch vor 35 Jahren, hier Hetzkampagne gegen mich, ist ja ein einfacher Weg, wieder in diese Bequemlichkeit zurückzufallen. Und ich glaube, das nutzen die Leute. Also dieses Angebot nehmen sie an und sagen, ah,
ja, das
stimmt.
Ist, ich glaube, dass wir im Moment kollektiv regredieren. Also in unser Kindheitsding. Oh, du warst noch nicht, Entschuldigung, du warst noch nicht
Nee, du hast eine
Theorie. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen gerade.
Nein, gar nicht. Das sollst du aber. Das ist deine Aufgabe, nicht zu... Weil du musst reden, damit du mir nicht heimlich die Haare abschneidest.
Ich habe doch gar keine Schere dabei. Du brauchst keine Angst haben vor mir.
Gut.
Ich habe nicht zu Ende gedacht. Ich hätte sie einpacken sollen, das ist richtig.
Ich gehe zu Podcasts, bringe ich immer Scheren mit, Sarah. Ich
Sophie, weiß gar nicht, unsere Technikerin winkt gerade mit einer Schere.
Ich fand
Wir haben
ich
gleich
wirklich,
noch eine Verabredung,
ja,
Sarah.
So, ich muss kurz mit Sophie reden. Ich fand dich sehr sympathisch eben noch. Aber jetzt hast du eine Schere.
Oh, geil. Ach, ich freue mich. Ich freue mich richtig auf gleich.
So breit, ihr seht das ja jetzt nicht im Podcast, aber so breit grinsend habe ich sie heute noch nicht gesehen. Ich kann sehr schnell rennen, ich kann gar nicht so schnell rennen. Wir werden sehen. Also, was wolltest du sagen?
Ach ja, jetzt hatten wir es gerade so lustig, ne? Was, so, womit machen wir uns wieder schlechte Laune? Ach ja, wir hatten ja ein Thema,
Regression.
Ja, es geht in die Regression und wir... Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, ich folge dir, dass ich glaube, es hängt mit Bequemlichkeit zusammen, dass uns dieses ganze Leben und diese ganze große herausfordernde Welt scheinbar so viel zu anstrengend ist, dass wir uns ins Kindsein zurückziehen und dazu gehört Trotz und der hat ja mal angefangen, also so ein bisschen sich als Opfer fühlen und so weiter und es braucht erwachsene Charaktere, die sagen, okay, komm mal her, komm mal auf den Schoß und jetzt geht's Richtung Weiterentwicklung. Und
ja, oder, also da ist ja, halt die Frage, ob das überhaupt geht.
Ja,
weil also auf der anderen Seite steht ja Habeck, der versucht das ja. Genau, der versucht das ja und ob er es immer richtig macht oder nicht, ist jetzt wirklich, ist quasi gar nicht unser Thema.
Es macht ja keiner immer richtig, es geht ja eben nicht.
Ja, aber man muss ihm gegenüber ja auch gar nicht unkritisch sein, nur
ja.
Er versucht das und er versucht es ja auch wirklich zu erklären, was er tut und warum. Er versucht die Leute ja mitzunehmen, aber einfach letztlich vor allem durch diese große Aufgabe Klimakrise abwenden, ist das, was er politisch machen muss, nun mal unbequem für die Leute.
Es ist eine Zumutung.
Ja, es ist allerdings, es könnte
aber
ja...
Aber die mutet er uns ja nicht zu. Das muten wir uns ja zu aus Jahrzehnten von, ich habe noch Bock auf das, da ist es ja, zack, rein damit. Also die Gier der letzten Jahrzehnte, in der ich ja ich bin ja darin groß geworden, ich bin ja Boomer. Generation. Und ich kenne nur wirklich ein Leben, wo alles unbegrenzt zur Verfügung stand.
Ja.
Und zu meinem Prozess jetzt, aber ich meine, der ist nicht neu, gehört es natürlich zu sagen, das ist vorbei. Die Zeit dieser Selbstbedienung überall vorbeikommen, sich mal eben was snacken, also jetzt im übertragenen Sinne,
ja.
Die Zeit ist vorbei. Ich weiß aber auch nicht, was daran jetzt so wahnsinnig schwierig ist, weil wir im Leben ja immer an irgendwelche Punkte kommen, wo wir sehen müssen, jetzt bin ich ja nicht mehr 15, die Zeit ist vorbei. Ich bin jetzt 30, 40, 50, 60. Also ich weiß gar nicht, warum wir so schreien, bloß weil dieses Leben uns zwingt, uns weiterzuentwickeln. Ich verstehe es überhaupt nicht. Also wirklich sitzen alle auf dem Arsch in ihrem Laufstall. Ich will aber weiter Zucker im Übermaß essen. Ich will weiter. Scheißegal. Wollen wir wirklich so doof sein? Aber ja, okay. Ich rede mich jetzt schon wieder rein und muss mich gleich schon wieder irgendwie rausreden, weil...
Nee, ich finde, dass du völlig recht hast. Die Antwort ist natürlich auch Bequemlichkeit und Trägheit, was ja nicht dasselbe ist, ne? Also Trägheit wirklich im klassischen Wortsinn, dass man einfach eine Zeit braucht, um aus einem Zustand herauszukommen und in einen anderen Zustand hineinzukommen. Und Robert Habeck fordert das, wie ich finde, auch relativ... nachvollziehbar. Mhm. Und ich würde auch denken, dass den Menschen all das, was du gerade beschrieben hast, als Denk- und Fühlleistung zuzumuten ist. Also der großen Masse, da scheint das so ein bisschen schwierig zu sein. Und wenn dem dann nämlich, also im Gegensatz zu Hubert Aiwanger werden Dinge vorgeworfen, wenn dann an Robert Habeck als Person Zweifel geschürt werden, dann können die Leute eben nicht sagen, oh, Kampagne gegen den, ich komme wieder in meine Bequemlichkeit zurück, sondern wenn sie dann sehen, ah, da ist eine Kampagne gegen den, der hat vielleicht trotzdem recht mit dem, was er sagt, dann müssen sie in die Unbequemlichkeit hinein. Und ich glaube, dann entscheiden sie sich einfach eher dafür, was immer ihnen gereicht wird, an Zweifel an dem Mann, der von der Unbequemlichkeit erzählt, der es natürlich nicht fordert, aber ne, der Messenger ist, sie nehmen diese Zweifel eben einfach dankbar an, weil das eine Möglichkeit ist, sich der Unbequemlichkeit nicht hingeben zu müssen. Und ich glaube, bei ihm funktioniert das nicht, weil es halt auch andere Menschen sind, die er erreichen kann. Ne? Also er erreicht quasi die Leute, die grundsätzlich bereit sind für Veränderungen und für Verzicht und ne, für all die Dinge, die notwendig sind. Und die kriegst du halt natürlich auch nicht mit so billigen Mitteln wie, jetzt wird eine Kampagne gegen mich gefahren, weißt du? Ja. Und Hubert Aiwanger bedient andere Menschen. Also nicht, dass die Menschen in ihrem Grundwesen und Grundkern anders wären. Wir sind alle gleich, schon klar. Ne? Aber ich meine, eine andere Gruppe
andere
von
Reflexe.
Menschen. Genau.
Er bedient andere Reflexe.
Genau, und deswegen eine andere Gruppe von Menschen, ne, die jetzt natürlich nicht strikt abgetrennt ist, aber bei denen vielleicht dieser Drang nach Bequemlichkeit ausgeprägter ist und die sich dem halt da einfach hingeben, die dann einfach sagen, ah gut. Und deswegen, jetzt weiß ich wieder, worauf ich eben hinaus wollte, wenn du in der Position bist, wie momentan unter anderem ja auch nur Robert Habeck, gibt ja viele Leute, die für eine konstruktive Politik auch irgendwie und für ein Angehen der Klimakrise kämpfen. Aber wenn du in dieser Position bist, die Leute zu etwas bewegen zu wollen, dann reicht das Säen von Zweifeln, um diese Energie in den Menschen zu bremsen. Also schon Zweifel reicht. Es muss keine Beweise gegen dich geben. Also ich meine, in dieser ganzen Affäre um Habeck ging es ja auch gar nicht um Habeck, sondern um Greichen. Also auch absurd letztlich so, ne? Und er ist ja auch damit umgegangen. Vielleicht nicht ideal. Er hätte ihn auch irgendwie eine Woche früher entlassen können. Alles gut, ne? Aber alles auch nicht so dramatisch. Vor allen Dingen nicht im Vergleich zu dem, was sonst noch so passiert in der Politik. Aber der Zweifel reicht, um diese Energie, die quasi entfacht werden muss, diese positive, konstruktive Energie, die in der Bevölkerung entfacht werden muss, um zu sagen, okay, wir gehen diese Probleme jetzt an, um die zu bremsen. Und wenn du aber ein Politiker bist oder auch eine Politikerin, der oder die dafür steht, ah, komm, wir lassen alles so wie es ist, ist doch alles gut, die anderen sind sowieso schuld, dann sind Zweifel einfach, die fallen nicht auf so fruchtbaren Boden.
Ja, wir sind, das ist glaube ich so, wir sind einfach wahnsinnig herausgefordert gerade und zwar so multiple. Das ist, wenn ich das ganz runterbreche und ich habe eine multiple problembehaftete Familie bei mir in der Praxis, sagen wir mal, ja, dann braucht es für dieses kleine Gemeinwesen braucht es, wie du gerade sagst, es braucht eine Entschiedenheit. Wir wollen aus diesem Zustand raus. Und wenn da jetzt 5 Leute dran beteiligt sind, und wie du gerade sagst, es reicht ein Zweifel, es reicht einer, der sagt, ich mach da nicht mit oder wie soll ich dir denn glauben? Du hast ja bis jetzt mich immer verarscht, aber jetzt soll ich dir vertrauen. Das ist ein sehr komplexer Vorgang, den ich ja ganz gut kenne, weil ich den begleite und weil ich weiß, wie lange der dauert, weil ich weiß, wie störbar der ist, aber auch wie hoffnungsvoll der ist. Also das ist ja immer wahnsinnig irre zu erleben, was da für ein Aufbruch passiert, wenn eine negative Entwicklung gestoppt wird, weil die Leute sich neu entscheiden und sich neu finden. Ja? Also es gibt eine neue Formation quasi. Es verbinden sich die Beteiligten anders miteinander. Aber das ist ein komplexer Vorgang. Und wenn ich mir das jetzt überlege, ein ganzes großes Gemeinwesen wie eine Gesellschaft muss jetzt ohne Gewissheit, es gibt ja keine Gewissheit, das wissen wir, das ist ja krass.
Es gibt keine Gewissheit, okay, aber trotzdem gehen wir mal los, weil wir der Hoffnung so viel Raum geben, dass wir glauben, da gehen wir mal lang. Und dabei lassen wir uns jetzt nicht mehr groß stören, obwohl es störbar ist. Mhm. Das ist, also jetzt gerade fange ich an, Menschen zu lieben, weil wir doch wirklich, wir müssen richtig was schaffen. Wir sind sehr herausgefordert. Und dabei gibt es dann noch so rechts außen so Wegkipper wie Aiwanger wegen ganz schwerer Reflexzerstörtheit. Mm. Weißt du, was ich meine?
Ich finde das spannend, wie nah sich deine beiden Berufe doch eigentlich sind.
Ja, total. Ja. Immer schon. Ich werde danach immer gefragt. Ich habe das noch nie als entfernt erlebt. Für mich gehört das richtig nah beieinander.
Ja, weil ich halt auch immer denke, ein großes Problem ist, dass wir so viele sind in einer Gesellschaft. Ja. Ne? Also wenn du, es ist ja, wenn du in einer Familie lebst, dann ist es immer noch irgendwie relativ klar, wer ist für was verantwortlich, wie sind da die Zusammenhänge, und es kann auch nicht so ein großes die Verantwortung von sich schieben geben. Also du schiebst es dann von einer Person auf eine andere meist. Viel mehr geht da ja nicht.
Ja.
Aber in einer großen Gesellschaft bist du eben, ja, ob ich jetzt, ob du jetzt, ob wir jetzt da groß was, ist doch auch irgendwie egal, ne?
Ja.
Und das ist es natürlich nicht, weil wenn es alle denken, dann, ne, dann haben wir ja ein Problem und so. Das große Problem der Klimakrise natürlich auch, dass alle sagen, wir sind doch, sogar wir als Deutschland, sind doch nur so ein kleiner Teil. Ja, aber wir haben zwar nur einen kleinen Teil der Verantwortung, aber wir haben einen Teil der Verantwortung. Mhm. Wenn wir ihm nicht nachkommen und alle anderen auch nicht, dann gibt es halt Weltuntergang, so, ne? Und das ist spannend. Also vielleicht kannst du das letztlich alles lösen. Das wäre so für mich das Fazit aus diesem Gesprächsblock. Mhm. Mhm.
Lass mich kurz nachdenken. Ich habe ein kleines Störgefühl bei dem Satz, aber ja. Ich musste nur kurz überlegen, wie mache ich es denn? Hui, das klingt aber groß, die Aufgabe. Oh, was soll denn das jetzt? Da war jetzt so ein kleiner Widerstand bei mir. Aber nee, okay. Ja.
Du löst das?
Ja.
Yes!
Ja. Mhm. Ja, ich muss mir gerade ein paar Notizen machen, sorry.
Verrätst du wie oder ist das so dein Geheimnis?
Und nee, das wird dann mein unique selling point.
Ah, cool. Ja, finde ich gut.
Ja.
Finde ich gut.
Richtig geil.
Du wirst noch 200 richtig Preise krass gewinnen dafür.
Oh, ja, genau.
Oh. Sehr schön. Ich habe ein, wie ich finde, gar nicht so unendlich weit entferntes Thema, das wir auch in diesem Podcast vor der Sommerpause schon besprochen haben. Aber es gibt eine neue Entwicklung darin. Und es ist, man muss es zugeben, es gibt einfach nur Gewinner diese Woche.
Die Anzeigen waren ja von Dritten gestellt worden, also nicht von mutmaßlich betroffenen Frauen selbst. Und dann hat die Staatsanwaltschaft einfach keinen Zugang gefunden zu mutmaßlich Betroffenen und musste deshalb offenbar jetzt aufgrund fehlender Anknüpfungspunkte dieses Verfahren einstellen.
Du kommst jetzt gleich aber nicht mit Luke Mockridge auch noch um die Ecke, ne?
Nee, den habe ich mir, soll ich nur meine Notizen reinschreiben? Oh. Ihr seht es nicht, sie liegt am Boden, sie weint, ihre Haare wachsen, sie hat jetzt lange Haare.
Sie kann schon wieder nicht mehr. Wir müssen gleich zusammen zum Friseur.
Es ist so, am Anfang der Aufnahme war das mit dem Friseur noch ein Witz, aber jetzt sehe ich so langsam den Ernst.
Du kommst jetzt mit zum Friseur. Du kommst gleich mit. Wenn ich nichts verändern kann, dann ist es aber deine Frisur. Sophie, gib mir die Schere. Ich habe sie liegen sehen da vorne.
Ich habe nur ein ganz kleines bisschen.
Ich brauche ein Gefühl von Selbstwirksamkeit. Ich schneide dir die Haare.
Ich gebe dir gleich irgendwie ein buntes Papier, so wie meinem Kind hier.
Nein,
ich spiele mein
wird nicht ausreichen. Ich brauche deine Haare.
Nein, also das, was wir gerade gehört haben, darin ging es natürlich um die Anzeigen.
Peter gegen, Pin.
Genau. Till Lindemann, die...
kenne ich nicht, nie gehört, keine Ahnung.
Also Verfahren ist
was
eingestellt
ist
worden.
Was ist da wieder passiert?
Weil, ja, das Verfahren ist eingestellt worden, weil, es wurde ja gerade gesagt, ne, es gab einfach keine Frauen, die wirklich sich namentlich... die Anzeige selber Anzeige erstattet haben und sich getraut haben oder das wirklich gemacht haben, wie auch immer. Ne? Also es gibt einfach letztlich einen Mangel an Beweisen. Und das Internet tobt. Das Internet tobt und sagt, guckt, er ist unschuldig. Mhm. Spannender Mechanismus, oder? Und ist das nicht ein bisschen dasselbe? Ja. Ist es nicht auch wieder, guckt mal unser, deswegen ne, fand ich es artverwandt, deswegen ist es leider noch drin.
Ja.
Also es ist ein großes, wir müssen unser Idol doch nicht hinterfragen, wir müssen das Patriarchat nicht hinterfragen, wir müssen das alles plötzlich gar nicht hinterfragen. Guck mal, wie
wir
schön.
Wir können genau in der reflexhaften Aufgeregtheit bleiben, auf die wir uns ja verabredet haben.
Mhm.
Und so ist alles gut eingerichtet. Fertig.
Ich finde es tatsächlich ein, also sagen wir mal so, ich hatte noch nie in meinem Leben einen Drang, zu einem Rammstein-Konzert zu gehen. Das heißt, ich bin natürlich jetzt nicht so sehr in diesem moralischen Dilemma, wie Fans das zum Beispiel sind. Also es ist ja nicht so, als seien irgendwie alle Rammstein-Fans unreflektiert und als sei denen das egal. Sondern es gibt ja Menschen, die diese Musik sehr mögen. Warum auch immer, ne? Aber die sehr mögen und die jetzt denken, ah, fuck, was mache ich denn jetzt damit? Und diese Situation finde ich tatsächlich ganz, ganz interessant. Ich bin in der nicht. Ich kann einfach sagen, ja, okay, es war eh nie mein Ding, fertig. Ich muss das nicht bewerten. Also ich habe ja auch in diesem Podcast und bei Bosetti, wir reden schon ein paar Mal darüber gesprochen. Ich bin natürlich auch gegen Vorverurteilung. Zugleich bin ich aber auch dagegen, dass Opfern sexualisierter Gewalt ständig nicht geglaubt wird. Mhm. So, ne? Vor allen Dingen, wenn es so viele sind, unabhängig voneinander, so ähnliche Geschichten erzählen. Insofern ist ja jetzt einfach gar nichts bewiesen. Es ist aber auch nicht seine Schuld bewiesen. Nicht abgestritten wird, aber ja diese ganze Praxis der Row Zero und diese
also
ganze Sache.
Also ich muss sagen, was ich mich dabei unter anderem, da bleiben ja auch schon wieder ganz viele Fragen, aber was ich mich dabei unter anderem frage, ist, vielleicht ist es gar nicht so verstörend, wenn wir festhalten, dass es immer wieder Vorgänge gibt, wo ich gefordert bin zu sehen, oh holla, ich habe mich total geirrt. Oder bisher fand ich etwas richtig, richtig geil. Ich erinnere mich sogar gerne daran. Ich muss mich dazu aber jetzt nochmal neu aufstellen. Ich muss mir das anders angucken. Also weißt du, was ich meine?
Ich weiß,
ein Perspektivwechsel auf das, was ich immer für richtig hielt, ich empfinde solche Vorgänge, also wenn ich gezwungen bin zum Perspektivwechsel, geht das bei meinem persönlichen Empfinden immer auch mit einem Gefühl von Befreiung einher. Also wenn ich gezwungen bin, meinen Widerstand aufzulösen, dann merke ich immer, da kommt was Neues. Also es kommt ein Zuwachs. Ja, es ist nicht allein Verlust, wenn ich mich von etwas verabschieden muss, was ich immer so gehandhabt habe oder immer so gedacht oder toll gefunden habe. Mhm. Es kommt auch ein Zuwachs von, ja, was denn dann? Und dazu würde ich gerne aufrufen, Leute, es liegt so viel Tolles vor unserer Nase. Wir müssen nicht immer alles so beklagen. Wir müssen nicht dauernd aufschreien, wenn uns jemand auf die Schulter tippt und wenn es das Schicksal ist oder ein Vorgang oder eine Aufdeckung oder irgendetwas. Wenn uns auf die Schulter getippt wird mit, guck mal genauer hin, dann müssen wir nicht sofort schreien und sagen, nein, das darf nicht wahr sein, ich will dabei aber bleiben und uns mit dem Arsch wieder in den Laufstall setzen, sondern ja, guck doch mal, was kommt denn stattdessen? Was kommt denn stattdessen? Ich finde, das ist doch ein toller Vorgang.
Das ist, ich glaube, wirklich bei weitem die schönste Erkenntnis, die man daraus ziehen kann. Ich finde das ganz toll, weil ich ja, ich denke auch irgendwie so, ob jetzt Till Lindemann ein Arschloch ist oder nicht, das ist ja nicht die wichtigste aller Fragen, ne? Also wie gesagt, für einige Menschen ist das eine nicht ganz unwichtige Frage, weil sie einfach eine Entscheidung treffen müssen. Höre ich diese Musik noch? Gehe ich zu Konzerten? Will ich das unterstützen? Ja oder nein? Das ist die eine Sache. Ich fand quasi schon als Erkenntnis aus dem Fall immer wichtig zu sagen, dass es eben keine Ausnahme ist, sondern ne, dass mächtige Männer sich so gebärden, machtloseren oder machtlosen Frauen gegenüber, das ist ja gar nicht, das ist nicht neu und das ist auch keine Ausnahme. Ja. Und das sollten wir nicht vergessen, egal wie dieser Fall ausgeht. Das finde ich quasi an sich schon wichtig. Und auch die Tatsache, dass die Öffentlichkeit überhaupt darüber richten muss, obwohl sie es ja nicht kann. weil sie ja nicht recherchieren kann, weil sie ja keinen Erkenntnisgewinn, also Zugewinn bringen kann in den Fall, finde ich ja eigentlich schon falsch, aber wir leben eben immer noch in einer Gesellschaft, in der das notwendig ist,
aber
weil
Sarah,
sonst solche Fälle häufig keine...
Vielleicht muss man sagen, es geht im besten Fall immer um Aufklärung. Es geht um immer weitere Aufklärungen, egal ob dabei immer ein Urteil. Weil ich glaube auch, dass unser Leben ist ja auch so sehr geil darauf, dauernd Urteile zu fällen. Wir urteilen ja permanent über alles. Ja, Daumen hoch, Daumen runter. Und ich glaube, wenn es bei aller Verzweiflung, bei Unrecht nicht möglich ist, ein Urteil zu fällen, ja, weil es nicht juristisch nachweisbar ist, also weil juristisch ein paar Faktoren fehlen, um das wirklich aufzulösen,
ja.
Dann behalte ich aber im Auge, was gewinne ich denn dennoch? Wo ist der Gewinn? Das ist immer meine Ausrichtung. Welchen Gewinn haben wir? Und wir haben immer den Gewinn, wenn wir wollen, von Aufklärung. Und am Ende, jeder muss in der höchstmöglichen Verantwortung sein Leben gestalten und sein Leben mit den anderen.
Ja, natürlich. Ich bin auch nicht dagegen, dass das öffentlich diskutiert wird. Das ist ja nicht, was ich meine. Ne? Ich meine nur, dass es den Menschen, glaube ich, schwerfällt, und ich verstehe das auch, diesen Fall zu betrachten, ohne eben das Daumen hoch, Daumen runter zu machen. Also ohne sich auf eine Seite zu schlagen, ne? Und zu sagen, ja, natürlich ist der schuldig, guck dir doch mal die Gedichte an, so, ne? Oder ohne zu sagen, hey, hier, cooler Typ, was weiß ich, was das Gegenargument ist, ne? Ihr wart doch alle gar nicht dabei. Die Leute finden es, glaube ich, schwierig, nicht zu urteilen.
Ja.
Aber das nur ist sie, das sie können es ja auch gar nicht.
Ja.
Das bedeutet aber nicht, dass das nicht ausdiskutiert werden sollte, nicht zuletzt, weil man ja auch dadurch quasi einfach eine Haltung dazu entwickeln kann. Ne? So. Das ist aber nicht, worauf ich eben hinaus wollte, sondern worauf ich hinaus wollte, war, dass dieser Aufschrei, diese Empörung in der Öffentlichkeit überhaupt noch notwendig ist, um auch tatsächlichen, egal wie es in diesem Fall gelagert ist, auch tatsächlichen Opfern sexualisierter Gewalt überhaupt die Möglichkeit zu geben, dass ihnen geholfen wird. Und das ist eben immer noch so.
Mhm.
Das ist empörend. Und das darf man nicht aus den Augen verlieren.
Ja.
Dass quasi die Empörung notwendig ist, die öffentliche, damit zum Teil, damit überhaupt mal eine Anzeige aufgenommen wird, ne? Damit irgendwie, also ich habe von vielen Leuten gelesen, die versucht haben, Fälle sexualisierter Gewalt anzuzeigen und wie ihnen da begegnet wurde.
Deswegen gibt es ja viel zu wenige Frauen, die sagen, okay, ich gehe jetzt den Weg, der ist so Horror, das ist so ein harter, ungeschützter Weg, der vor Opfern sexualisierter Gewalt liegt, nachdem sie sexualisierte Gewalt erfahren haben, liegt vor denen so ein hartes Ding, und das muss sich verändern. Das ist unbedingt.
Und das meinte ich mit, das war quasi noch so meine Erkenntnis aus diesem Fall, dass wir das nicht vergessen dürfen, dass es darum geht, dass es ein strukturelles Problem gibt, dass das Problem eben nicht einfach bei Till Lindemann liegt, wenn er das Problem ist.
Für Leute aber so, ne? Nie aber einer ein Problem.
Es ist sowieso,
ne?
Genau.
Er hat immer Helfer, ein so großes Problem zu sein.
Jeder und er lebt
Aiwanger
in einer,
hat Helfer, jeder Till Lindemann hat Helfer, jeder Verurteilte hat Helfer, jeder Nicht-Verurteilte. Also jeder mit Unrecht auffallende Mensch hat viele Helfer.
Ja, und meist leben sie in einem System, das begünstigt auch.
Ja.
So. Und das war meine Erkenntnis. Aber ich finde, das, was du da eben gesagt hast, ist eigentlich eine viel schönere Erkenntnis, weil sie grundlegender ist. Diese Sache, dass man eben einen Perspektivwechsel, auch wenn es ein aufgezwungener ist, nicht unbedingt als Bürde empfinden muss, sondern
gar nicht,
ne,
genau.
Dass das was Tolles sein kann.
Ja, weil die Alternative ist, dass ich mich beklage darüber, dass ich aufgefordert bin zur Veränderung. Aber Leben ist Veränderung. Gestern ist nicht wie vorgestern und morgen ist nicht wie heute. Das ist Natur. Also da kann ich noch nicht mal was gegen unternehmen. Wenn ich wollte, könnte ich ja keine Initiative gründen, die gegen Bewegung ist. Geht ja gar nicht.
Es gibt da so die eine oder andere Partei, die das zumindest versucht.
Ja,
Ah, so, das ist doch eigentlich schon ein ganz wundervolles Schlusswort. Aber wir sind noch nicht ganz durch, denn es gibt ja wie immer eine längere Version dieses Podcasts in der ARD Audiothek. Wenn ihr also möchtet, dann geht in die Audiothek, hört euch da unseren Podcast an und hört euch alle anderen Podcasts, die es in der Audiothek gibt, natürlich auch an. Zum Beispiel könnt ihr wie immer, wenn ihr nicht bis nächsten Freitag ohne Satire durchhaltet, am Montagabend in die Intensivstation von NDR Info reinhören. Die erscheint jeden Montag, also solltet ihr die auch jeden Montag hören. Wenn ihr das nicht möchtet, dann war es das aber doch für heute. Dann schreibt euer Lob wie immer an bosettiswoche@ndr.de. Wenn ihr Lob habt, wenn ihr kein Lob habt, dann schreibt wie immer nicht an bosettiswoche@ndr.de. Abonniert diesen Podcast. Nächste Woche Freitag geht es hier weiter, dann mit Friedemann Weise. Vielen Dank, dass du da warst, Cordula. Das war außergewöhnlich schön.
Danke, Sarah. Für mich war es auch richtig schön.
Tschüss.
Extra 3. Bosettis Woche. Ein Podcast vom NDR, immer freitags nachmittags.